Ich habe mich ganz besonders gefreut auf diesen Abend, weil der Herr mir eine herrliche Botschaft für euch exklusiv aufs Herz gelegt hat. Eintauchen in den Strom des Lebens. Ich habe mich sehr gefreut für dieses Lied. Fließ Gnadenstrom, überfließe dies Land mit Liebe. Heute Abend geht es in dieser Predigt um diese Ströme und auch um die Frage, was haben diese Ströme für uns für eine Bedeutung? Und einen Strom, den möchte ich jetzt einmal mit euch betrachten. Wir finden ihn im letzten Buch der Bibel, und zwar in der Offenbarung, Kapitel 22. Offenbarung, Kapitel 22. Und hier lese ich mit euch zusammen die ersten 5 Verse. Und da lesen wir etwas von diesem lebendigen Wasser oder von diesem Strom im himmlischen Jerusalem. Und diese Verse möchte ich euch zuerst jetzt einmal lesen. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. Und der Engel zeigte mir einen reinen Strom mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt. Und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt, auf beiden Seiten des Stromes ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein. Und seine Diener werden ihn anbeten, und sie werden sein Gesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird, und sie werden für immer und ewig herrschen. Ein herrliches Bild dieses Stromes. Und der Engel zeigte Johannes in einer Vision diesen gewaltigen Strom, der dort herkommt. Und woher kommt er? Vom Thron Gottes und vom Lamme. Und ich möchte jetzt im Vers 1, zu diesem Vers 1, noch ein Psalmwort hinzufügen, das uns etwas noch dazu weiter zeigt. Im Psalm 36 lese ich doch die Verse 8 bis 10. Und da heißt es auch noch etwas, nicht direkt vom Strom, sondern von einer Quelle. Psalm 36, die Verse 8 bis 10. da heißt es, wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Diese Quelle des Lebens, dieser Strom des Lebens finden wir hier in der Offenbarung. Dieser Strom fließt vom Thron und vom Lamm. Und dann heißt es, es wird überhaupt nichts mehr unter einem Fluch mehr stehen. Da werden seine Knechte ihn dienen. Seine Knechte werden ihn anbeten. Und etwas Gewaltiges lesen wir hier im Vers 4. Und sie werden sein Gesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben sein. Sie werden sein Gesicht sehen. Ich habe nachgedacht über dieses Wort. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen. Wir lesen einmal im Alten Testament, dass Mose eine gewaltige Bitte gehabt hat. Und Mose hat zu Gott gesagt, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat gesagt, Mose, ich werde mein ganzes Wesen an dir vorbeiführen, aber du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Denn wenn du meine Herrlichkeit sehen würdest, müsstest du sterben. Und dann hat Gott Mose genommen, hat ihn in eine Ecke gestellt und sein ganzes Erbarmen, seine ganze Gnade, seine ganze Barmherzigkeit ist an Mose vorbeigegangen und er konnte ihm hinten nachsehen. Und jetzt komme ich zurück in die Offenbarung und dort lesen wir, sage und schreibe, dass wir seine Herrlichkeit sehen werden, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, dass wir ihn sehen werden in der ganzen Schönheit, in der ganzen Pracht, in der ganzen Herrlichkeit. Du und ich, wir haben das noch vor uns. Halleluja. Das ist wirklich eine fantastische, eine herrliche Botschaft. Und dann heißt es weiter hier, und es wird keine Nacht mehr sein. Wir brauchen weder das Licht, noch eine Taschenlampe, noch Sonne, noch Mond, noch Sterne, sondern Jesus ist die Zentralsonne. Und es heißt sogar im letzten Buch der Bibel, und Jesus wird unter den Menschen wohnen. Wir werden Jesus sehen. Und dann können wir uns endlich einmal satt sehen an diesem Jesus. Freust du dich? Sicher? Ich schaue euch mal an. Ja, es könnte noch ein wenig mehr Freude sein. Okay. Jetzt möchte ich euch hineinnehmen in das Johannesevangelium. Und hier möchte ich jetzt etwas ganz Besonderes zeigen. Und nämlich auch von einem Strom. Und jetzt geht das um dich und um mich. Wir schlagen miteinander auf im Johannesevangelium. Kapitel 7. Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Am letzten Tag, am Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Heiligen Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Ihr Lieben, wir haben diese Verse schon so oft gelesen und dann ist manchmal eine Gefahr, nämlich dass wir über diese Verse einfach nur so hinweg lesen, weil wir ja denken, das kenne ich ja schon auswendig. Aber immer wieder versuche ich einmal tiefer hineinzugehen in einen solchen Abschnitt. Ich habe mir mal diese Frage gestellt: Was ist die Voraussetzung, dass ich trinke? Was ist die Voraussetzung, dass ich trinke? Durst. Ich muss Durst haben. Ich habe in meinem Leben ein großes Problem. Ich habe kein Durstgefühl. Meine Frau sagt mir dann immer wieder: Du sollst mehr trinken. Ja, wenn ich keinen Durst habe, kannst du dann lange mehr trinken. Ich habe ganz selten Durst. Aber vielleicht kennt ihr das Problem auch. Ich könnte einen Tag lang ohne Wasser auskommen. Aber wisst ihr, das ist mir so wichtig geworden. Die Voraussetzung, dass ich trinke, ist, dass ich Durst habe. Und dann ist noch etwas anderes. Wenn ich Durst habe, dann muss ich wissen, zu welcher Quelle ich gehe. Verstehst du? Das ist ganz wichtig. Weil Jesus sagt hier: Wer Durst hat, der gehe irgendwo hin, um seinen Durst zu stillen. Nein, Jesus sagt: Wer Durst hat, der komme zu mir. Und dort ist die Quelle, wo du und ich diesen Durst stillen können. Gottes Wort zeigt uns in Jeremia noch etwas anderes. Und Gott verdeutlicht das Jeremia und sagt: Ihr Volk Israel trinkt aus einer falschen Zisterne. Ihr vom Volk Israel trinkt aus einer falschen Quelle. Können wir nachlesen im Jeremia 2, Vers 13. Das möchte ich ganz kurz zeigen. Gott ermahnt das Volk und sagt zum Israel: Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und graben sich stattdessen undichte Brunnen oder rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Ist mir so bewusst geworden in diesem Text im Johannes 7, die Voraussetzung, dass ich trinke, ist Durst. Und dann ist die Voraussetzung, wo ich diesen Durst stille. Ihr Lieben, ich kenne vergiftete Quellen aus meinem persönlichen Leben. Ich weiß, was es heißt, aus vergifteten Quellen zu trinken. Weißt du, was dann passiert? Du hast noch mehr Durst. Es gibt nur eine einzige Quelle, die deinen wahren inneren Durst stillt. Und das ist Jesus Christus. Er ist die Quelle des Lebens. Und in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt euch ganz kurz hineinführen in eine für mich schönsten Geschichten im Neuen Testament. Diese Geschichte liebe ich von ganzem Herzen, weil wir hier sehen, Jesus Christus ist ein fantastischer Seelsorger. Wenn wir lernen wollen, wie wir Menschen begleiten sollen, die in schwierigen Situationen sind, machen wir es lieber nicht wie die Freunde Hiobs. Weil der Hiob hat einmal gesagt, ihr seid alle leidige Tröster, mit euch ist die ganze Weisheit zu Schanden geworden. Aber Jesus ist dieser herrliche Seelsorger, der den Menschen ins Herz hineinsieht. Und diese Geschichte, ihr kennt diese Geschichte. Da war Jesus mit den Jüngern unterwegs und dann kamen sie auf ihrem Weg nach über Samarien. Sie mussten durch Samarien durch. Und dort war Jesus müde und setzte sich auf einen Brunnenrand. Das ist der Jakobsbrunnen. Er hat dann die Jünger fortgeschickt. Die haben dann Essen aufgetrieben. Und jetzt sitzt da Jesus, aber er war nicht lang allein. Plötzlich kam eine Frau und es ist ja eigenartig. Wisst ihr, diese Frau kam alleine an diesen Brunnen. Wann kam sie? Zur Mittagszeit, als es am heißesten war. Kein Mensch geht zu dieser Zeit an einen Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Diese Frau, aus welchem Grund auch immer, wollte allein sein. Jetzt war sie erstaunt, dass hier ein Jude saß und der hat sogar noch sich getraut, diese Frau anzusprechen, was ja eine Unart ist, oder? Und der Herr Jesus hat zu der Frau etwas ganz Einfaches gesagt: Gib mir zu trinken. Ich habe mich gefragt, hatte Jesus Durst? Oder wollte er mit dieser Herausforderung etwas bewirken? Also, so wie ich Jesus kenne, hat er das ganz bewusst gemacht. Gib mir zu trinken. Und jetzt hören wir, was diese Frau sagt. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Und jetzt kommt Jesus in seiner unvergleichlichen Weisheit und macht die Frau glustig. Kennst du das Wort, oder? Er hat sie glustig gemacht. Ja, auf was? Hör mal. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben, Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wow! Weißt du, was jetzt passierte? Die Frau hatte die ganze Aufmerksamkeit. Die hat nämlich etwas ganz Praktisches gedacht. Und von der Antwort her sehen wir, was sie gedacht hat. Oh Herr, gib mir von deinem Wasser. Warum? Ja, da muss ich nicht mehr diesen Gang da zum Brunnen machen. Gib mir von diesem Wasser. Die hat ganz praktisch gedacht, ja, wenn der das Wasser hat, ob das lebendig ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber da muss ich nicht mehr kommen und dieses Wasser holen. Und dann staunen wir eigentlich, was jetzt Jesus macht. Wenn wir das lesen, wie völlig aus dem Zusammenhang gerissen, sagt Jesus: Komm, Frau, hol mir deinen Mann. Ja, Jesus, was hat das mit dem Wasser zu tun? Verstehst du, merkst du, wie Jesus in das Herz dieser Frau sah? Er sah etwas, was sie selbst nicht gesehen hatte. Hol mir, geh, ruf deinen Mann und komm mit ihm hierher. Oh, ja, das ist jetzt ein wenig schwierig für die Frau, aber weißt du was? Sie war ehrlich und in den Sprüchen heißt es, einem aufrichtigen Menschen lässt es Gott gelingen. Sie sagt wahrheitsgemäß, ja, Herr, du, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Da hast du richtig gesagt. Jetzt wird es für die Frau ein wenig peinlich, gell? Jetzt hat sie mal schnell das Thema gewechselt. Bist du dann ein Prophet, dass du das alles weißt? Aber ich habe mir diese Frage gestellt. Warum hat Jesus diese Frau auf etwas hingewiesen, das ihr ganzes Leben belastet hat? Sie war nämlich eigentlich vom Dorf der Samaritaner eine Ausgestoßene. Und darum ging sie immer allein an den Brunnen. Und Jesus hat die tiefste Wunde dieser Frau aufgedeckt. Weißt du, was die tiefste Wunde dieser Frau war? Ganz einfach. Sie hat verzweifelt Liebe gesucht. 5 Männer hat sie durchgelassen. Der 6., bei dem hat sie es noch einmal probiert. Aber weißt du was? Keiner konnte diesen tiefen inneren Durst dieser Frau stillen. Und darum hat Jesus aus Barmherzigkeit und Liebe gesagt, liebe Frau, hör mal, du bist permanent an eine falsche Quelle gegangen. Du hast Liebe gesucht und diese Männer haben dich ausgenutzt. Keiner hat dir diese Liebe gegeben. Keiner hat dir dieses lebendige Wasser gegeben. Weißt du, Jesus deckt auf, aber dann deckt er auch zu. Wenn wir weiter dieses Gespräch verfolgen, dann sehen wir, dass sich dann Jesus zu erkennen gab. Ja, ich bin der Messias. Und weißt du, was jetzt passiert war? Diese Frau hat den Krug stehen gelassen, ist reingerannt in die in ihr Dorf und hat gesagt, hey Leute, kommt, ihr müsst mal den anschauen, du, der hat mir alles gesagt, was ich falsch gemacht habe. Ob das nicht der Prophet war? Eine Frau, die verachtet war vom Volk, die völlig falsch und auf die tiefste Art und Weise manipuliert und verletzt wurde, wurde zur Evangelistin und ging ins Dorf und hat gesagt, komm. Und da war er 3 Tage dort und hat unter den Samaritanern evangelisiert. Das ist Jesus. Wisst ihr, ich kann dir eines sagen, wenn Jesus Menschen heilt, dann deckt er Wunden auf. Und das ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Jesus hat gewusst, wenn die Frau weitergeht, dann lässt sie 10 Männer durch. Und keiner kann dieser Frau echtes Wasser und wahre Liebe geben. Es ist eine ganz tief verletzte Frau. Wie viele Menschen, ihr Lieben, haben wir in der Seelsorge, die dermaßen verletzt sind, verletzt wurden durch ihr Leben. Und ich habe dann immer wieder Ihnen ein Psalmwort mitgegeben. Das ist ein Psalmwort, das mir so viel Freude macht und das ich den Menschen weitergeben darf. Psalm 147, Vers 3, wo es von Gott heißt, er heilt zerbrochene Herzen und verbindet ihre Wunden. Jesus hat gemerkt, diese Frau geht am falschen Ort, sucht am falschen Ort ihre Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung zu stillen. Es gibt nur eine einzige Quelle, und das ist diese Quelle, wo es heißt, es ist lebendiges Wasser. Ich komme jetzt noch einmal zurück zu diesem eingangs gelesenen Abschnitt in Johannes 7. Und da lesen wir ja, dass wenn jemand glaubt, wie die Heilige Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ihr Lieben, hast du schon einmal einen Strom gesehen, so einen richtig breiten Strom? Vielleicht nach einem Gewitter, nach einer Woche Regen, dieser Strom, der reißt alles mit. Dieser Strom fließt nicht nur ab und zu. Der Strom, der fließt. Und jetzt werde ich erinnert, ich habe nämlich diese Predigt schon einmal gehalten, und dann bin ich erinnert worden an Hesekiel, Kapitel 37. Lest einmal dieses Kapitel. Ein fantastisches Kapitel. In diesem Hesekiel, Kapitel 37, lesen wir von genau diesem Strom, der aus dem Tempel floss. Und dann heißt es von Hesekiel, und er war bis zu dem Knöcheln in diesem Strom, dann war er bis zu den Knien in diesem Strom, dann bis zu den Hüften, und dann konnte er nicht mehr stehen, er musste schwimmen. Und dann heißt es im Hesekiel, überall, wohin dieser Strom floss, entstand Leben. Und wisst ihr, wo ihr Israel-Kenner, was jetzt schon passiert? Irgendwann wird am Toten Meer werden dann mal die Fischer sehen, sein und fischen am Toten Meer. Schau mal, wenn dies heute am Toten Meer ein Fischer fischt, der dachte, der ist Meschucke. Aber das wird so sein. Überall, wo dieses Wasser fließt, entsteht Leben. Neues Leben. Und jetzt sagt hier Jesus, wenn du und ich mit diesem Heiligen Geist erfüllt sind, dann wird dieses Leben fließen. Dann fließt dieser Strom, und überall, wo du hinkommst, hinterlässt du Segensspuren. Ich wünsche mich, ich möchte hinein mich tauchen in diesen Fluss, in diesen Strom des Lebens, eintauchen in den Strom des Lebens. Ich möchte in meinem Leben, in diesen Jahren, wo Gott mir noch schenkt, möchte ich einfach noch Frucht bringen. Du auch? Tauche hinein in diesen Strom. Bete jeden Morgen, Jesus, und für diesen Tag erfüllst du mich mit deinem Heiligen Geist. Für diesen Tag erfüllst du mich mit deiner Kraft. Ich schließe heute Abend mit einer Frage. Ganz persönliche Frage, du musst mir nicht antworten. Aber so, ich habe mal mir die Frage gestellt, strömt es oder tropft es? Weißt du, das Unterschied zwischen Strömen und Tropfen? Ich bin mal ganz frech und frage, ist vielleicht eine Leitung verstopft? Wie kann eine Leitung verstopft sein? Durch Sorgen, durch Entmutigung, durch Furcht oder durch Unversöhnlichkeit. So vieles kann uns daran hindern, dass diese Ströme fließen. Und ich weiß auch, dass ich oft mir selber ein Hindernis war, dass diese Ströme nicht geflossen sind, weil mir so vieles wichtig war, weil mir so vieles wichtiger war als Jesus. Aber ich habe gemerkt, ich möchte wieder diese Leitung entstopfen. Ich möchte, dass aus meinem Leben diese Ströme fließen und andere Menschen auch etwas davon mitbringen dürfen. Und so lehrt uns ja der Hebräerbrief, wir sollen ablegen, was uns beschwert. Wir sollen laufen mit Ausdauer im Kampf, der uns verordnet ist. Und wir sollen hinsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Ich möchte zum Schluss noch ein Vers lesen, der mir ganz wichtig geworden ist. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 10. Der beginnt eigentlich sehr, sehr trostlos. Jesus sagt hier, der Dieb, und wir wissen, wer der Dieb ist, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben und umzubringen. Und er ist der Ankläger der Brüder, so wird er in der Offenbarung Kapitel 13 genannt. Permanent klagt er dich an. Wehe, du machst mal einen Fehler, dann klagt er dich an. Er ist der Ankläger der Brüder. Aber Jesus hat einmal zu Petrus gesagt und auch zu uns, Petrus, jetzt kannst du deinen Namen eintragen. Ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Weißt du, wie froh ich bin, dass Jesus für mich betet. Meine Frau betet auch für mich jeden Tag und ich für meine Frau. Aber das Größte, dass Jesus für mich betet und sagt, dass mein Glaube nicht aufhört, nicht ins Wanken kommt. Und dann sagt Jesus das andere, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist eine gewaltige Verheißung. Leben haben im Überfluss. Und ich möchte dir heute Abend etwas sagen, ganz persönlich. Dieses Leben im Überfluss ist dein Geburtsrecht. Du hast das. Jesus hat das dir gegeben. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Mann, der wurde mal so im Traum in den Himmelssaal geführt. Nehmen wir an, er heißt Rolf. Heißt jemand von euch Rolf? Wie heißt du da hinten? Ja, du? Ja, du.
Andreas,
jetzt hör mal, du hättest so einen Traum, oder? Und du siehst eine Schatzkammer voller Geschenke. Du gehst da durch und dann überall steht Andreas für Andreas für Andreas. Und dann fragst du den Engel, was soll das? Da steht so viel mal für Andreas. Und da sagt der Engel, weißt du, das sind Geschenke, die Andreas noch nicht abgeholt hat. Verstehst du? Ja, genau, genau. Pack die Ärmel und hol deine Geschenke ab. Das ist so etwas Gewaltiges, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge haben. Auch trotzdem, wenn es vielleicht auch mit unserem Leib nicht so gut steht, auch wenn wir krank sind, wenn wir leiden, trotzdem, wir haben von Gott diese Fülle. Und jemand hat einmal mir gesagt, er ist jetzt so 80. Und er hat gesagt, weißt du, wir Senioren sind wirklich in einem knackigen Alter. Wie kommst du darauf? Ja, überall knackt's. Also, ihr Senioren, ich möchte euch beruhigen, ihr seid in einem knackigen Alter. Ihr lieben knackigen Senioren. Und Paulus hat dann eben das gesagt. Wenn unser äußerer Mensch verdirbt, wird euch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Halleluja. Amen. Ich möchte noch danken. Ja, und das ist so wunderbar, Herr. Diese Ströme. Wir dürfen eintauchen in diesen Strom des Lebens. Und wir dürfen wissen, dass du für uns dieses Leben in der Fülle, im Überfluss verheißen hast, auch wenn es vielleicht körperlich nicht mehr so gut geht, aber wir haben einen tiefen inneren Frieden. Und dieser Friede kann niemand rauben, weil er in unserem Herzen ist. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt. Himmlischer Vater, und diesen Frieden wünsche ich mir, für mich und für uns alle. Ich möchte für all die beten, die auch in einer schwierigen Situation sind, die leiden, die Schmerzen haben. O Herr, tröste du, richte du auf, so wie du immer wieder den Hiob aufgerichtet hast. Herr, ich danke dir, dass wir dich haben dürfen und du, Herr, bist die Quelle. Und vergib, wo wir manchmal unseren Durst an verkehrten, an falschen Quellen gestillt haben. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir stehen noch auf für den Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Sinnen und Gedanken in dir, o Herr Jesus Christus, zum ewigen Leben. Amen. Einen schönen Sonntag noch, und so der Herr will, glaube ich, Mitte März darf ich wieder bei euch sein. Gottes Segen.